Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alt und Spiele. Und Alt und Spiele ist heute ganz neu, denn wir quatschen heute mal so ein bisschen über aktuelle Dinge, die sich in den letzten Tagen ereignet haben im Gaming-Kosmos. Wir, das sind aus Düsseldorf Tobias Wienke.
Aus Frankfurt am Main Andreas Garbe.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Andreas, schön dich zu sehen.
Moin, gleichfalls. Ja, wir sehen uns tatsächlich. Ihr seht uns nicht, aber hier sitzen zwei Bärtige mit Brille tatsächlich einander mehr oder weniger gegenüber.
Richtig.
Und wir haben viele Kleinigkeiten.
Viele Kleinigkeiten zu besprechen, weil der eine Bärtige halt neulich bei Social Media kam irgendwie ein altes Foto von dir, Andreas, von vor etwas über einem Jahr, wo dein Bart noch nicht da war. Und jetzt siehst du quasi aus wie, ich sag mal charmant, es geht in Gandalf-Richtung.
Ja, absolut. Ja, es ist schon, also quasi, ich habe ja, glaube ich, schon mal vor ein paar Podcast-Folgen gesagt, man darf das Rennen um den längsten grauen Bart der Spielebranche nicht fahrlässig Udet Schaffrath überlassen. Liebe Grüße an Udet.
Ja, stimmt, richtig, da muss man natürlich kämpfen. Ja, aber
absolut.
Es ist halt vor allen Dingen krass, wenn man alte Fotos von dir sieht, wie bärtig du jetzt geworden bist tatsächlich.
Und vermutlich 20 Jahre älter so vom Aussehen, aber ist ja auch okay.
Ja, es liegt daran, geht bei dir, glaube ich, ähnlich wie mir. Je länger der Bart wird, desto grauer wird er auch. Gerade so am Kinn. Ich war früher überhaupt nicht grau, aber jetzt am Kinn, seit Corona und der Bart länger wird, wird er grauer.
Ja, und da kann man mal gucken, das geht dann vermutlich irgendwann über die Koteletten, zieht's nach oben und dann sind wir ganz grau.
Ja, richtig. Aber lieber grau, bevor sie ausfallen. Wobei, das ist bei mir so eine, das wird schwierig. Was passiert zuerst, der Ausfall oder grau? Ja, aber ich hab tatsächlich Friseurtermin jetzt direkt am 1. März.
Ach scheiße, ich nicht. Ich muss dringend meinen Bart schon mal stutzen lassen, also so in Form
schneiden. Ja gut, das darf man ja gar nicht, ne? Bart ist ja tabu wegen Corona, aber Haare.
Weil bei mir auch ab dem 1.3., das war mir noch nicht so klar.
Ich meine ja, wobei du wohnst in einem anderen Bundesland. Ich weiß halt nicht, also unser Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen möchte ja gerne Kanzler werden, da ist es dann vielleicht erlaubt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wie Herrn Bouffiers Karriere Chancen sind und so. Das geht mir so auf den Keks im Moment. Aber gut, lassen wir das. Wir reden absolut über die schönen Dinge.
Das ist ein anderer Podcast, richtig.
Ja, genau, richtig. Das ist dann ein anderer Podcast. erstmal Alt und Spiele. Ich trinke im Moment übrigens alkoholfrei, weil Fastenzeit und so. Und es gibt genau ein alkoholfreies Alt. Das ist Füchschen alkoholfrei und das schmeckt sogar.
Und ich trinke den guten Cola-Mix von der Brauerei, die unter anderem natürlich auch viel Bier brauen, aus Kutzenhausen, kann ich sehr empfehlen. Rapp-Brauerei.
Ist das dann so eine Art Fassbrause oder was? Oder?
Die machen, ja genau, alles mögliche. Die machen aus Säfte und Cola halt und Limo und Mineralwasser mit Geschmack und natürlich aber eben hauptsächlich Kernkompetenz Bier.
Ja, sehr schön. Also support your locals. Wir kommen aber jetzt von den Locals zu den Weltkonzernen, denn vor wenigen Stunden gab es eine State of Play von der Firma Sony, PlayStation. Da wurden ein paar neue Dinge gezeigt und ein paar neue Spiele. Ungefähr eine halbe Stunde war das Video insgesamt, ne, Andreas?
Mhm, genau.
Pi mal Daumen, ja. Ja. Ja, und da waren halt ein paar Dinge dabei, die durchaus erwähnenswert sind. Zum Beispiel Final Fantasy VII Remake Remastered. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass vielleicht was zum zweiten Teil von Final Fantasy VII endlich kommt. Aber es gibt das Remake dann im Upgrade für die PlayStation 5. Und die haben das gut gemacht in dem Video. Die haben nämlich direkt den Vergleich gezogen auf dem Bildschirm. Immer so halbe Seite PlayStation 4, halbe Seite PlayStation 5. Ja. Und der Unterschied war halt schon echt krass. Also auch wenn es schon auf der PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro geil aussah, das Final Fantasy VII auf der 5 sieht richtig, richtig, richtig geil aus.
Ja, absolut, finde ich auch. Mich haben auch diese Split-Screens sehr beeindruckt, gerade beim Lightning irgendwie, also eben bei dem Ausleuchten, das ist schon nochmal, da haben sie eine Schippe draufgelegt für die PS5. Schon super. Und wer es für PS4 gekauft hat, kriegt ja das Upgrade gratis, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, wenn er dann irgendwann eine PS5 bekommt, da ist ja die Liefersituation nach wie vor ein bisschen angespannt tatsächlich. Das ist ja immer noch so. Aber das sah wirklich klasse aus. Übrigens, es heißt, glaube ich, Lightning. Ich habe aber auch immer Lightning im Kopf, weil war ja der Hauptcharakter aus Final Fantasy 13.
Naja, Lightning ist Blitz auf Englisch und Lighting ist sozusagen Licht setzen, ausgeleuchtet und so. Ja, genau.
Genau, und ich habe aber wegen Final Fantasy immer an Lightning auch gedacht. Wegen Final Fantasy 13 war doch die Hauptfigur Lightning, meine ich.
Oh, okay, da weißt du auch schon wieder mehr als ich. Ich habe relativ sporadisch nur Final Fantasy gespielt. Ich fand den Film ganz toll, aber die Spiele haben mich tatsächlich nicht so erwischt und auch das Remake ist auf der PS4-Familie erschienen. habe ich kurz angespielt, ich fand es ganz beeindruckend, aber es geht nicht so an mich ran, also inhaltlich, weil ganz, ganz früh merkst du ja zwischen Cloud Strife und diesem Kastentypen, diesem riesigen Bären, irgendwie diese Animosität. Und ich finde, also bitte liebe JRPG-Fans, jetzt bitte nicht alle wie irgendwie wie sozusagen die versammelte K-Pop
Nein, du ziehst Menge, nochmal JRPGs
auf mich drauf, aber ja, genau, also zu JRPGs, ich finde doch diese Animositäten werden manchmal sehr platt dargestellt und also das kann ich nicht ernst nehmen. Das wirkt auf mich sehr künstlich und deswegen irgendwie ist auch sogar das Remake nicht an mich rangegangen. Tut mir leid.
Ja, ich kann das verstehen, weil bei gerade JRPGs neigen ja dazu, finde ich, in solchen Dingen halt sehr offensichtlich und sehr klischeehaft zu sein. Muss man mögen. Das ist halt so ein bisschen wie so 80er Schwarzenegger-Filme irgendwie. Ja, du weißt ganz genau, dass der Gute, Dolph Lundgren ist der Böse und am Ende haben sie sich lieb. So, das ist so diese 80er Videothekenformel, die bei JRPGs bis heute halt angesagt ist.
Ja.
Kommt bei mir auch ganz drauf an. Es gibt JRPGs, wo ich das cool finde und manchmal finde ich es halt nervig. So bei Final Fantasy VII fand ich es ganz nett.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, mir ist schon bewusst, dass das bei vielen, vielen Menschen als ein überragendes Videospiel und auch ein Meilenstein in der Geschichte gilt, der auch viel bewegt hat. Also das ist mir schon klar. Nur an mich persönlich geht's halt irgendwie nicht ganz so ran. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht muss ich dem Remake jetzt auf der PS5 doch noch mal ein bisschen Zeit geben und dann werde ich noch zum großen Final Fantasy Spiele-Fan. Wie gesagt, die Mächte in dir als Film fand ich super. Hab mir sogar damals die Uhr gekauft, limitiert raus erschien. So. Genau, also eigentlich, also von dem Film bin ich fast ein Fanboy.
Okay, gut. Ja, okay. Aber wie gesagt, das sah halt für die PlayStation 5 gut aus. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es halt nur ein Remake mit ein bisschen mehr Inhalt von Final Fantasy VII Part 1 Remake tatsächlich war. Ja. Weil ich mir eigentlich gewünscht hätte, so wann kommt jetzt endlich Final Fantasy VII Teil 2? Sollte ja auch, es hieß ja damals, das kommt dann doch recht schnell, nachdem sich der erste verzögert hat, aber irgendwie ist da so ein bisschen Schweigen im Walde gerade.
Ja, in
Deswegen
der Tat,
bin ich,
ja.
Enttäuscht wäre zu viel gesagt, aber naja, so ein bisschen mehr hatte ich mir erhofft. Ansonsten war bei dieser State of Play, wir wissen endlich ein Datum für Kena Bridge of Spirits, was ja eigentlich zum Release der PS5 schon draußen sein sollte, da aber keiner die PS5 zum Release auch gekriegt hat, ist das Spiel jetzt auf den 24.8. verschoben. Das heißt, wer jetzt noch keine PS5 hat, da vielleicht ein potenzieller Release-Titel am 24.8. kommt, vielleicht ist dann die PS5 auch wieder erhältlich, wer weiß.
Wer weiß. Dann gab's ein Spiel, auf das ich sehr warte, wo ich sehr dankbar war, jetzt endlich mal ein bisschen Gameplay gesehen zu haben, nämlich Returnal. So ein ganz krasses, düsteres Science-Fiction-Abenteuer, eine Astronautin irgendwie, die sich durch eine sehr unwirtliche Science-Fiction-Welt kämpfen muss. Sah klasse aus, ne?
Ja, genau, das war so ein bisschen so Science-Fiction-Horror, sag ich mal. Allein auf so einem Planeten abgestürzt mit sehr gruseligen Gegnerfiguren und Monster, die unterschiedlich aussehen. Und was ich spannend fand, war, dass im Trailer erzählt wurde, wenn du halt scheiterst, wenn du halt stirbst, dann sind die Monster wieder da, aber nicht einfach gerespawnt, sondern es ist dann wieder eine komplett neue Umgebung. Also es wird wieder dann ein neues Level erschaffen. So habe ich den Trailer zumindest verstanden.
Ja, genau, ja? Absolut. Eben, die sind alle woanders. Also sozusagen, das fängt immer neu an, es wird neu generiert, vielleicht sogar prozedural generiert. Genau. Das haben sie so konkret, glaube ich, nicht gesagt. Aber
nee, haben sie nicht, nee.
Wäre ja möglich. Das ist spannend, ja, absolut. Denn ansonsten hast du ja diese Learning Curve, die du normalerweise bei Videospielen hast, die basiert ja darauf, dass du weißt, Moment, jetzt einmal um die Ecke, da ist jetzt der böse Rote, den muss ich so und so besiegen. Und das geht bei so einem Spiel nicht. Das fängt sozusagen jedes Mal neu an. Finde ich spannend.
Auf jeden Fall. Und auch dieser Bezug, halt dieser Horrorbezug, dass in dem Trailer, beziehungsweise in dieser Gameplay-Szene, da tauchte dann irgendwann ihr Wohnhaus auf, das sie auf der Erde vermutlich verlassen hat irgendwie. Und das ist dann auf einmal auf diesem fremden Planeten irgendwie. Also auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Thriller, Mystery mit drin.
Psycho-Horror
und das finde ich sehr gut. Vor allen Dingen halt auch mal wieder eine weibliche Hauptfigur, die normal ist. Ich meine, gut, bei weiblicher Hauptfigur in Science-Fiction muss ich sofort an Ellen Ripley denken, wie wahrscheinlich viele. Das sah cool aus. Also da freue ich mich auch drauf. Dauert auch gar nicht mehr so lange. Ende April, 30.04. ist da, glaube ich, als Release jetzt angekündigt. Und Das sah auch wirklich gut aus, das fand ich cool. Ja, und es gibt ja so ein Evergreen, Andreas, ein Spiel, auf das wir beide uns sehr freuen. Deathloop war ja auch wieder drin.
Ja, ja, absolut, ja, ja. Unglaublich stylisch, also wirklich so ein Touch Tarantino in einem Shooter. Und ja, Hammer, Hammer. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf, wie sich das dann letztlich spielt. Aber es wird immer, also es gärt in mir die Vorfreude, auf jeden Fall.
Genau, da gab es auch immer mehr zu sehen tatsächlich. Und da bin ich auch gespannt, was kommt. Es gab auch ein komplett neues Spiel, was vorgestellt wurde, was von dem man vorher noch gar nichts gehört hatte, nämlich, wie spricht man es aus? Sagt man Sifu oder Sifu? Ich weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht sogar Sifu, aber ja, vermute ich eher Sifu, keine Ahnung. Ja,
Kung-Fu-Spiel.
Also S-I-F-U, ja.
Genau.
Ja, und zwar mit einer, also das wäre ja nichts Neues, das gibt's ja nun seit vielen Jahrzehnten, aber mit einer ganz interessanten Perspektive, ne? Also das Gameplay, was sie gezeigt haben, war größtenteils, also woran ich mich erinnere, Korridore, und die Kamera ist so, naja, auch nicht so richtig isometrisch über der Figur, aber es war eben für ein Beat'em-up, war es eine ganz ungewöhnliche Kameraperspektive und toll, also wirkte auf mich sehr frisch und originell.
Ja, stimmt, und es sah so ein bisschen so aus, als wenn du halt in dem Spiel stirbst, dass dein Charakter dann irgendwie altert oder so. So hatte ich noch ein bisschen den Eindruck, aber genaueres wissen wir noch nicht, aber es ist halt ein Kung-Fu-Spiel, also in der Jetztzeit prügelst du dich mit Stirnband durch Gegner.
Ja, klasse, ja, also auf warum jeden Fall nicht?
Ne? Spannend, nett, sah ein bisschen nach Indie aus, ehrlich gesagt, fand ich, ne? So von der Grafik her. Aber auch da, wir wissen kein konkretes Datum, gucken wir mal. Aber es war halt was Neues dabei, was ich nice fand. Und mir fällt gerade noch ein Nachtrag zu Final Fantasy ein.
Ja.
Wann kommt das jetzt? Also es stand ja in dem Trailer stand ja drin, 6.10.2021. Heißt das jetzt 6. Oktober oder ist es die US-Schreibweise, die heißt Juni 10.
10. Juni, stimmt, natürlich.
Ich vermute 10. Juni.
Ich habe gar nicht mehr nachrecherchiert, sorry, weil genau, wir hatten uns ja vorher schon drüber unterhalten, was sie da meinten. Nee, bin ich mir unsicher. Es ist auf jeden Fall gut, dass du darauf hinweist, dass es beides sein könnte. Ja, klar. Ja. Müssen wir mal gucken, was der deutsche PlayStation-Blog vielleicht schreibt.
Ja, richtig, weil ich finde das halt spannend, weil wie gesagt, also ich sehe gerade hier im Netz die Kollegen einer Gaming-Seite, steht 10.6.
Ah ja, okay.
PS5, 10.6. Ja, also aber das ist halt dieses Ding. Ja. Kein Mensch auf der Welt schreibt sein Datum so, außer die USA.
Ja, genau.
Kein
genau.
anderes Land schreibt seine Jahreszahl, Datum, Tag, Monat.
Ja, genau. Ich meine, also wie kommt man auch auf die Idee? Also ich meine, es ist ein Datum nicht chronologisch zu schreiben, sondern irgendwie schön durcheinander zu würfeln, so wie es überhaupt keinen Sinn ergibt. Das können nur die US-Amerikaner, ne? Und vermutlich auch die Kanadier, ich weiß nicht.
Nee, die Kanadier schreiben ganz normal europäisch.
Ehrlich? Ach, guck mal.
Ja, die Kanadier messen ja auch in Kilometern.
Ja, das ist eine vernünftige
Sache. Also das einzige Britische, was in Kanada tatsächlich ist, sind halt Hohlmaße. Also hier in der Kneipe, ne, Pint und so weiter ist in Kanada normal.
Okay.
Aber halt sonst Kilometer, Meter, ganz, wie es halt der Rest der Welt auch
macht. Und das auch Datum auch. Sehr gut.
Genau, das Datum auch und an der Tankstelle auch Liter. Nicht wie in Amerika irgendwie, wo ja Gallonen an der Tankstelle sind. Aber gut, von den Machern von Fahrenheit, was willst du von denen
erwarten?
Ja, das einzige Land der Welt, bei denen halt 30 Grad kalt ist.
Sehr gut, schon gesagt.
Ja. Aber wir waren bei Sifu stehen geblieben.
Ja.
Und da gab es noch ein Spiel, was ich sehr lustig irgendwie fand: Knockout City. Dieses Open-World-Völkerball.
Ja, ja, genau. Hattest du da auch vielleicht so die Idee, das soll die PlayStation-Variante von Splatoon werden?
Mein schon erster Gedanke war Splatoon.
Ja, total. Ja, absolut. Aber warum nicht? Ich meine, wenn das gut gemacht ist, ich habe mich erst neulich auch mit den lieben Kollegen von der PlayStation Presseabteilung unterhalten, nochmal über die PS5 und eben auch über das großartige Spiel, was bei jeder PS5 dabei liegt, wenn man denn eine ergattert. Die Qualität davon, von diesem süßen kleinen Roboter-Spielchen, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie hieß das nochmal? Du wirst es wissen. Die Qualität ist ja wirklich
Astrobot.
Dankeschön, Astrobot, genau. Das grenzt ja wirklich an Nintendo Qualität, was so ne, so Super Mario etc. Es ist wirklich ganz ganz groß und insofern finde ich es immer gut, wenn auch über die Konsolengrenzen hinweg eben vernünftiges, also ne, so ein Genre, wo es halt einen Übervater gibt, wie jetzt Super Mario bei Jump'n'Run oder eben vielleicht Splatoon bei kindgerechten Shootern. wenn die probieren, das zu kopieren, ne? Gut zu kopieren. Und es ist ja auch nicht das Gleiche, ne? Es ist ja irgendwie anders gemacht, eben mit Völkerball, also mit Abwerfen, mit Bällen und so. Und toll gemacht, auch mit so verrückten Ideen, dass man irgendwie, wenn man im Team gegen ein Team spielt, dass man dann irgendwie einen Teamkollegen zu einem Ball zusammenknaulen kann, zu so einem riesigen Ball, und den dann werfen. Ja, also die Figur, also ganz, ganz lustige, bunte Ideen, ganz nette Musik auch und so.
Ja, also es sieht nett aus. Konkurrenz natürlich zu Splatoon, aber halt natürlich auch zu Fortnite und dem ganzen anderen bunten Shooter-Gedöns, was es da halt aktuell gibt. Das Schöne aber bei diesem Völkerball-Ding ist halt, du kannst den Ball ja auch fangen. Das heißt, wenn jemand was nach dir wirft oder auf dich zielt, du bist nicht sofort getroffen, wie das halt bei Shootern der Fall ist, was ich persönlich sehr mag. Und vor allen Dingen kann dann vielleicht mal endlich mein Völkerball-Trauma aus der Schule so ein bisschen...
Du bist
da ähnlich, ja?
Ja, ja, also ganz genau. Hab ich gehasst wie die Pest. Ich war eh nie gut in Sport, aber Völkerball war wirklich immer furchtbar. Also ich glaube, ich wurde auch immer als Letzter gewählt und so. Also ja, nee, das ist auch wieder Teil eines anderen Podcasts. Beziehungsweise, wenn ich irgendwo mal bei irgendeinem Psychiater auf der Couch liege, dann... Pack ich das Paket aus, du.
Mein Trick war ja damals, wie umgeht man, dass man als Letzter gewählt wird, oder, und das ist ja das Schlimme, das war ja damals das Schlimme, heutzutage ist es ja vielleicht anders, aber damals, wenn vor dir ein Mädchen gewählt wurde. Und es wurden immer alle Jungs gewählt und dann wurde ein Mädchen gewählt und noch ein Mädchen und dann erst du. So, das war damals in den 80ern eine ziemliche Schmach. Aber ich hatte dann eine Taktik, das zu umgehen.
Ja.
Ich war einfach immer der am lautesten geschrien hat, wenn es darum ging, wer will denn wählen? Und wenn du selber gewählt hast, hey, konntest du umschiffen, als Letzter gewählt zu werden. Das war meine Taktik
tatsächlich. Clever. Also, take notes, Kids, wenn ihr noch an der Schule seid.
Übrigens auch was, wird ja auch über Völkerball auch diskutiert. Ich meine, Völkerball ist halt das einzige Spiel, was halt irgendwie total mies ist, psychologisch gesehen. Aber das einzige Spiel, wo auch die in der Hackordnung ganz unten sind, dann mal noch fieser sein können zu anderen. Das ist halt echt krass.
Ja, das stimmt. Ja. Das wird doch weiterhin, glaube ich, praktisch. Mein Sohn, 12, die spielen das schon noch. Die haben allerdings jetzt gerade angefangen, American Football zu spielen.
Boah, ja gut, ja. Frankfurt ist da ja auch natürlich großer Standort, ne?
Schon, ne? Ja, ja.
Ja, was Football gab's? Ja, pardon. Ist ja gerade auch im Abgang. Aber das ist auch wieder ein anderer Podcast.
Ja, aber Football, genau. Schön, spannend.
ja, dann gab es noch dieses Open-World-Völkerball. Wie gesagt, sind wir gespannt. Kommt, glaube ich, kommt auch noch in der ersten Jahreshälfte. Und Oddworld wurde noch Neues gezeigt, tatsächlich.
Aber ein ungewöhnliches Oddworld, also ein Oddworld. Ja, denn es ist eher so ein bisschen so strategisch, ne? Also erstmal die Kameraperspektive ist viel offener. Die kleinen, wie heißen diese süßen Aliens, von denen gibt's ganz, ganz viele, die man auch so steuert. Also es ist fast schon so eine Mischung aus den klassischen Oddworld-Teilen und einem Pikmin oder so. Also nicht, dass man die wirklich wirft, aber man hat da auf einmal so eine große Entourage und also wirklich Dutzende von diesen Viechern, die einem folgen. Und wie gesagt, Kamera weiter draußen, also es ist viel strategischer als so die früheren Teile.
Ja, und halt wieder dieser Ape, ne, der Versklavte, der halt sich befreit, irgendwie wieder schönes Ding, auch wieder optisch sah es auch sehr gut aus.
Ja.
Ja, und über ein Ding wurde bei dieser PlayStation State of Play halt gar nicht gesprochen, was ein paar Tage vorher im Netz kursiert ist.
Ja.
Nämlich ich fand die Ankündigung überraschend, muss ich sagen. Weil sie so aus dem Nichts kam, aber wenn man darüber nachdenkt, ist sie gar nicht überraschend, denn Spannungskurve, komm, Andreas, du darfst sagen.
Wir reden von PSVR, der tollen VR-Brille der PlayStation. Das darf ich jetzt mal so subjektiv so sagen. Die bekommt einen Nachfolger. Das war ja eben auch, es war nicht ganz selbstverständlich, denn die PSVR, hauptsächlich für die PS4-Familie, hatte sich anständig verkauft, aber eben nicht exzellent. Ich glaube, die haben, warte mal, sie hatten vor ein paar Monaten hatten sie, glaube ich, irgendwie nochmal neue Zahlen. Ich glaube, so grob um die 5 Millionen Stück haben die weltweit verkauft. Das klingt erstmal sehr gut. Das ist aber gemessen an einer Gesamtmenge von verkauften PS4-Konsolen. Gesamte Familie, na, wo sind die so? Bei 70, fast 80 Millionen, glaube ich.
Ich meine, ja.
Oder sogar höher. Ist das natürlich, wenn man guckt, wie viel Prozent der PS4-Besitzer haben so eine PSVR-Brille? Nee, da sind es halt nur ein unterer einstelliger Prozentbetrag, Prozentzahl. Ja.
Aber also
es gemessen war so halb an, gut, aber ja.
Aber gemessen an Gesamt-VR-Verkäufen ist die PSVR, ich glaube, eine der meistverkauften VR-Brillen.
Ja, vor allem eben in diesem gehobeneren Preissegment. In dem wiederum ist die PSVR ja mit die günstigste wieder. Also wenn man sie vergleicht mit den großen PC-Brillen. Jetzt so ein bisschen aufbrechen tun es ja irgendwie diese PC-autarken Brillen, also die eben nicht an PC angeschlossen werden müssen. Oculus Go und die, wie heißt die andere von Oculus? Die haben ja zwei im Angebot.
Oculus Quest ist ja Quest, die autarke.
Genau. Genau, die Go nicht, das war nur die Quest ist auch. Ich dachte beide.
Ja, die Go wahrscheinlich auch. Ich habe die Quest. Ich habe gerade nur kurz, weil wir die PlayStation Zahlen, ich habe eine Zahl von Oktober 2020, da liegen wir bei 114 Millionen PlayStation 4s. Also
natürlich,
davon
fünf, Gott, die sind ja. Ja,
sie davon
ja
davon 5 Millionen VR-Brillen sind, lass mich mal kurz überschlagen. 1%, 5% höchstens. Weniger als 5%.
Ja, weniger als 5, Millionen, ne? Weil sie ja über 100 sind. Also, genau, 3, ne? Irgendwas vielleicht. Ja, ja. Eben, das ist jetzt so halb. Also, das war so eine Frage. Ich war mir auch ein bisschen unsicher, ob sie wirklich eben das sozusagen ihre gesamte Kraft dahinter werfen würden, Sony. Aber das haben sie eben getan, haben gesagt, ja, es wird, sie haben nichts gezeigt. Also wir haben weder noch nicht mal ein Logo, ja, wenn es ein eigenes Logo geben soll. Keine Skizzen, kein gar nichts, keine Ahnung, wie es aussehen wird. Sie haben nur gesagt, es wird ein Kabel haben. PSVR hatte so eine, ja, es war ein bisschen umständlicher zu stecken. Nicht nur ein Kabel, sondern das war so eine Verteilerdose und da mussten dann irgendwie, da ging Kabel rein, da musste man sozusagen das Videosignal durchschleifen und so, das war alles ein bisschen umständlicher und jetzt soll es einfach nur ein Kabel sein, rein in die PS5 und fertig. Das ist das Einzige, was sie gesagt haben. Man weiß nicht, welche Controller sie haben, ob die Controller wieder, wie bei der alten PSVR, eben durch Farbbälle auf eine Kamera reagieren oder ja. Ob sie diese Lösung der Sensoren gehen, wie zum Beispiel eben die hochpreisige Valve Index das macht, ne? Oder die HTC-Brillen vorher.
Genau, aber sie haben angekündigt, dass es neue Controller geben wird. Also das wird einen neuen Controller geben. Also du musst nicht den PlayStation 3 Eistüten-Move-Controller-Gedöns wieder auspacken tatsächlich. Es wird neue Controller geben. Und das mit dem einen Kabel, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich persönlich ziemlich geil finde. Weil die PSVR, du hast dieses eine Kabel, was ein HD-Kabel ist. Dann das andere Kabel, was für die VR-Brille ist. Dann kommt das Kabel, ein Kabel in die PlayStation, das aus der dann in diese Verstärkerbox, aus der Verstärkerbox in den Fernseher, die Verstärkerbox über USB an die PlayStation angeschlossen. Und das jetzt aktuell auch noch, wenn du jetzt die PSVR auf der PS5 nutzen willst, brauchst du noch einen Kameraadapter, um die PS4-Kamera an die PS5 anzuschließen. Genau. Gute ist, den Adapter gibt's umsonst, wenn du dir eine PlayStation 5 kaufen, kannst du deine Seriennummer der PSVR eingeben, dann bekommst du diesen Kameraadapter umsonst frei Haus geschickt, nicht mal Portokosten.
Klappt.
Finde ich einen sehr guten Service. Hat auch gehabt. Von Bestellung bis Ding da keine Woche. Also montags bestellt, mittwochs war es, glaube ich, da.
Genau.
Macht aber das Anschließen natürlich noch einen Tacken schwieriger. Es ist nach wie vor etwas umständlich. Wenn das dann besser wird, schon mal geil. Aber das Krasse ist halt, es gab ja im Vorfeld der PS5 kein Wort über VR und ob VR weitergeht und wie PlayStation VR weitermacht. Dass jetzt eine PSVR 2 kommt, geil und überraschend. Aber wenn man drüber nachdenkt, wie viel da schon reingeflossen ist, auch von Seiten Sonys, wäre es blöd, wenn sie die Technik jetzt einfach begraben würden, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Wenn wir uns dran erinnern, Sony war ein absoluter Pionier auf diesem Gebiet. Da war Oculus, hatte gerade mal so langsam angefangen. Und dann kam Project Morpheus, so hieß das damals, war noch der Codename für dieses Projekt. Die haben sehr früh auch schon was gezeigt. Also Sony ist da absoluter Pionier und du hast vollkommen recht, eben sie haben verglichen mit anderen PC-gebundenen oder autarken Brillen, haben die super verkauft. Also haben mehr verkauft als Oculus, glaube ich. Jetzt jedenfalls die Rift verkauft hat am Anfang. Und sie haben auch wirklich tolle Titel gehabt. Teilweise eben ja auch Exklusivtitel. Also ich bin sehr froh, dass die weitermachen und dass damit überhaupt VR insgesamt einen riesen Push bekommt. Eine andere interessante Nachricht, nur so als Randnotiz, ist, dass Steam VR, also eben die Steam VR-Plattform, dass die sich einem, ich glaube OpenXR heißt das, eben so einem offenen VR-Standard jetzt geöffnet hat und damit kompatibel ist. Auch ganz, ganz wichtig. Wer weiß, ob die PSVR auch darauf setzt. Auf jeden Fall sieht man sozusagen das Bemühen der Hersteller, doch letztlich irgendwie zusammenzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass auf alle verschiedenen Brillen super Content kommt und der Content auch leichter von der einen Plattform auf die andere portiert werden kann.
Ja, und das wäre halt auch sinnvoll, weil dann einfach der Markt größer wäre und gerade im VR-Entwicklerbereich passiert ja Indie-mäßig unheimlich viel. Es gibt ja unheimlich viele Indie-Entwickler, die auch VR-Dinger machen. Nehmen wir Beat Saber, ja, eines der erfolgreichsten, nicht nur VR-Spiele, ein extrem erfolgreiches Spiel, Indie-Spiel. Ja, und deswegen, da ist VR, glaube ich, auch eine ganz gute Zukunftstechnologie. Ich persönlich bin ja bei VR, ich brauch's nicht zwingend. Ne? Also ich kann Spiele ohne VR spielen, aber ich denke halt mal, dass VR-Fans, wenn Cyberpunk in VR kommt zum Beispiel, werden die durchdrehen halt. Ne?
Ja,
ich persönlich brauch's nicht. Ich kann Spiele ohne VR auch genießen. Manche Dinge sind aber in VR natürlich auch schon toll. Wobei, wenn ich an meine Erfahrung mit Resident Evil 7 zurückdenke, ich habe mir danach eine neue Couch gekauft, weil die einfach total eingenässt waren. aber das hatte ich ja richtig Schiss. Da habe ich echt gedacht so, ey, bitte schick mir, warum ist da keine Windel bei dem Spiel? Weil Resident Evil 7 in VR, ich habe mich eingenässt.
Ja. Ja, also ich habe gar nicht gespielt. Gruselig. Ich habe gar nicht gespielt. Das ist das Beste. Also ja, das finde ich ist der beste Beweis dafür, wie anders VR-Spiele sind. Ich war immer großer Horror-Fan und habe viele Horrorspiele eben mit viel Leidenschaft gespielt und dann eben kam Resi 7 und ich habe es natürlich angefangen und schon, wenn du im Keller in diesem schmalen Gang bist, der unter Wasser ist und du gehst einmal um die Ecke und es fängt auf einmal an vor dir zu blubbern und du weißt, gleich passiert was. In dem Moment habe ich die VR-Brille runtergenommen. Das ist ja der erste Kontakt, den du hast in dem Spiel überhaupt.
Richtig.
Also vorher ist nur so Ruhe und Erkunden und so. Und in dem Moment habe ich runtergenommen und gesagt, so, nee, ich höre auf. Ich kann das nicht spielen, weil ich, wirklich, das ist krass. Als wirklich, sage ich mal, Horror-Veteran und Fan. Also das geht, es ist schon ein ganz, ganz anderes, eine ganz andere Wahrnehmung. Viel immersiver ist ja das Stichwort. Und du hast Beat Saber erwähnt. Beat Saber ist das Studio ist inzwischen von Facebook aufgekauft worden. Über Aufkäufe reden wir auch gleich noch.
Oh ja.
Also das zeigt auch, viele Leute sehen da tatsächlich eben auch, sehen da einen immer größeren Markt drin. Und tolle Erfahrung. Also allein zum vielleicht ein kleiner Tipp, wir haben vor ein paar Monaten erst angefangen, Fisherman's Tale zu spielen. Wenn man sowas mal spielt in VR, dieses wirklich großartige Konzept mit den Spiegelungen aus einem kleinen Modell, eben dem Zimmer, in dem du dich befindest, und dann einem entsprechend größeren Zimmer hinter dir mit diesen Ebenen. Unfassbar gut, das geht nur in VR und also jeder, der es noch nicht kennt, bitte Fisherman's Tale für VR spielen. Das ist unübertroffen.
Ja, und man muss bei VR irgendwie, und das ist, glaube ich, hoffentlich das, wenn sich diese Plattformen öffnen und da ein bisschen Cross-Plattforming mehr passiert, ganz wichtig, VR ist kein Spielen im klassischen Sinne, es ist eine VR-Erfahrung, du hast es gerade auch so schön bezeichnet irgendwie, VR kann man, es ist nicht wie, jetzt habe ich ein normales Spiel und dann habe ich da jetzt halt ein Spiel, wo ich halt dann richtig drin bin, VR ist eine eigene Erfahrung und ich finde auch Entwickler sollten so daran gehen, weil erst dann finde ich VR sinnvoll, so wenn du sagst, ist jetzt quasi nur eine Erweiterung des klassischen Spielprinzips, aber eine richtige VR-Erfahrung ist halt dann schon großartig irgendwie. Aber wir wissen da übrigens nicht viel Genaues. Stimmt. Es ist die Ankündigung, PlayStation, wir arbeiten an der zweiten VR-Brille und die wird nur ein Kabel haben. That's all. Wir wissen, und ein Controller. Und that's all. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie, wir wissen nicht ob.
Wie viel?
Ja. Wie viel und warum. Aber sie machen was.
Sie
das
machen
ist ja
das,
auch absolut. Ganz schön. Und wer aktuell weniger macht, ist tatsächlich, oder nicht macht, sondern verschoben hat, können wir kurz auch erwähnen, kam diese Woche auch die Meldung, Intellivision Amico.
Ja, eine Konsole, sollte die jetzt im April, meine ich,
kommen sollte.
Ja, genau. Und das war schon einmal verschoben worden, denn ursprünglich sollte es sogar zum Weihnachtsgeschäft kommen. Aber schon vor längerer Zeit haben sie es dann in den April geschoben. Und jetzt, vor allem eben mit dem Verweis auf die Corona-Situation, weiß man nicht, wie viel davon tatsächlich Corona ist und wie viel davon einfach nur, wir haben einen schönen Grund, auf den wir alle schieben können, wer weiß. Jetzt nochmal deutlich verschoben in den Herbst im Grunde genommen. Ne?
Genau, es ist, sie kommt jetzt quasi genau ein Jahr nach dem ursprünglichen Release-Termin. Also 10.10.2020 war ursprünglich mal angekündigt, dann auch wegen Corona verschoben auf April und jetzt auf den 10.10.2021, also quasi genau ein Jahr später.
Ja,
das mit dem Corona, ich meine gut, dass die PS5 und die Xbox Series X nach wie vor nicht lieferbar sind, Das, da würde es Zusammenhänge geben. Ob das dann der alleinige Grund ist oder der so gewichtig ist, dass es wirklich gar nicht geht, das sei dahingestellt. Aber die Zusammenhänge sind, glaube ich, nach wie vor da. Wobei ist die Frage, ne, ist das auch bei PS5 so? Weil die Lieferketten in Asien, wir wissen ja gerade in China und so läuft ja eigentlich alles wieder. Ne? Sind das jetzt dann noch die Schwierigkeiten von damals, weil Lieferketten unterbrochen waren und diese ganzen Prozesse doch immer noch riesig sind, so dass es viele Leute gar nicht wissen, dass halt ein Teil, das da gebaut wird, dann dahin gebracht werden muss, dann wird da das nächste dran geschraubt, dann muss es dahin gebracht werden. Und wenn eine dieser Ketten schief läuft, kennt ihr von Siedler, wenn ihr da irgendwie das Sägewerk euch abbrennt, und dann habt ihr da auch, dauert's auch wieder, bis ihr wieder Bretter habt.
Ja,
so ähnlich kann man sich das vorstellen.
Ja, man hört ja auch aus anderen Branchen, dass einfach Halbleiter momentan Mangelware sind am internationalen Markt, und das betrifft eben die Autoindustrie, das betrifft aber garantiert auch die Produktion von Spielkonsolen, denn ich meine, Halbleiter müssen da ja auch rein. Klar, genau, die Zulieferer können eben Bauteile nicht liefern und dann verzögert sich alles. Ja. Also, du hast schon recht, da wird auch einiges
was dran Wahres sein. Dran sein. Ob es das Einzige ist, werden wir dann sehen. Aber Halbleiter ist natürlich auch wichtig. So, ich bin froh, dass ich eine Halbleiter hier habe, weil sonst komme ich nicht oben an die Kasse und schrank ran. Einfach. Ja, also Halbleiter ist halt wichtig. So, wenn man sowas nicht hat, irgendwie ist gerade du musst doch auch bestimmt eine Halbleiter haben, Andreas.
Nee, ich hab einen Redaktionsleiter. Aber geht das auch?
Ach so, Redaktionsleiter ist natürlich auch super. Die muss man wieder zurückbringen in die Redaktion.
Ich weiß gar nicht, wer den gerade hat, wer die gerade hat. Ja, stimmt, genau.
Ja, sehr schön. Ich wusste, mit dem Witz kriege ich dich. Ich weiß, es ist genau dein Humor.
Danke. Ja, genau. Ja, für mehr reicht's nicht, aber also bei mir
ist ja nicht schlimm.
Ja, gucken wir mal, wir haben ja im vorigen oder vorvorigen Podcast haben wir ja so ein klein bisschen über die neue Atari-Konsole abgelästert. Wenn die es nicht gebacken bekommen haben, warten wir mal ab, ob Intellivision es besser macht. Vielleicht nutzen sie ja jetzt diese Zeit, um auch den Store, der dahinter stehen muss, irgendwie ein bisschen aufzuhübschen und ein paar mehr Spiele reinzustellen. Hoffen wir mal.
Richtig, genau. Das Prinzip ist ja interessant. Geben. Oder vielleicht von Earthworm Jim 4 ist ja, glaube ich, so der große Titel, auf den auch manch ein älterer Spieler sich freut, weil Earthworm Jim ja damals auf dem Mega Drive, glaube ich, ein Knaller war.
Ja, super.
Für den Tommy Tallarico, der Chef von Intellivision Amico, den Soundtrack gemacht hat irgendwie, da schließt sich ja dann der Kreis, und jetzt kommt ja dann Earthworm Jim 4 exklusiv auf der Intellivision Amico.
Ja,
schauen wir mal. Spannend. Aber wo wir gerade bei alten Dingen sind, es gab einst eine Firma, nach der haben sich Gamer immer die Füße geleckt. Sie haben den Boden gewandelt, auf den diese Firma, den Boden angebetet, auf den diese Firma wandelte. Die Firma musste gar keine PR machen für ihre Spiele. Sie haben es angekündigt und es verkaufte sich wie geschnitten Brot.
Es war wie Mana aus dem Himmel.
Wie Mana aus dem Himmel.
Ja.
Und sie ist ein bisschen in Ungnade gefallen, diese Firma.
Ja, und nicht erst jetzt. Es ist sozusagen ein weiterer, sagen wir mal, ein weiterer Dolchstoß im Herzen von Blizzard aus dem schönen Kalifornien, glaube ich, wo sie sitzen. Ja, sie haben auf einer neuen, war das die BlizzCon? Ich weiß gar nicht.
Das war die BlizzCon tatsächlich.
War BlizzCon, ne?
Anderes, genau. Ungewöhnliches Datum für eine BlizzCon, aber es war die digitale BlizzCon, die jetzt im Februar auch war.
Ja.
Und da hat Blizzard ein neues Spiel angekündigt, wo ich mich einerseits drüber freue, andererseits ist es halt ein altes Spiel, das wieder neu veröffentlicht wird.
Ja, eben, man erwartet ja irgendwie, also gerade die großen Blizzard-Fans erwarten natürlich das neue große Spiel in den neuen großen Serien. Und das gab's eben wieder nicht. Das war, glaube ich, bei der BlizzCon davor oder vor ein paar Jahren war das schon mal so, dass eben große Erwartungen eben nicht eingehalten wurden und stattdessen so ein paar Handyspiele, Handy-Ableger von den großen Lizenzen rauskamen, ne? Irgendwie, sie haben doch Diablo fürs Handy irgendwie angekündigt und so. Ja, und da wird man halt eben vor den Kopf geschlagen, wenn man die großen Würfe erwartet und es kommt so ein bisschen, nehmen wir mal mit, so ein paar Spin-Offs und so. Und so war es diesmal auch, ne? Was wurde angekündigt?
Ja, es wurde ein Spiel angekündigt, Diablo 2. Ein Remake von Diablo 2. Ich muss sagen, Diablo 2 war ein grandioses Spiel damals um die Jahrtausendwende.
Ja.
Wobei ich auch großer Fan des ersten Diablo war. Diablo 2, und das kommt jetzt tatsächlich dann als Remake. Das wurde angekündigt auf der BlizzCon. Ich habe mich da einerseits drüber gefreut, als ich gelesen habe, aber andererseits habe ich gedacht, so, ja, ich hätte mich jetzt auch gefreut, wenn die gesagt hätten, Diablo 4 kommt Ende des Jahres oder so.
Ja,
oder Warcraft, Starcraft, irgendwas mal wieder cool. Ja? So, aber ein altes Spiel noch mal neu auflegen, ich meine, es funktioniert. Ja, machen wir uns nichts vor. Wir sind, es funktioniert halt gerade in unserer Gamer-Generation, funktioniert das halt. Was ich ein bisschen schade finde, aber es funktioniert halt. Ein altes Spiel neu auflegen und Silberrücken möchte ich noch nicht sagen, aber
ne, Silberkinn. Cool.
Silberkinne, genau.
Ja, genau.
Sagen dann halt Hurra. Wie gesagt, ich habe mich drüber gefreut, weil ich Diablo 2 wirklich gefeiert habe. Und jetzt kommt ein neues Diablo 2. Das ist halt so ein bisschen wie, hey, cool, GTA 5 für die PlayStation 3, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.
Ja, genau. Und wir haben alle auf den 6er gewartet. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich meine, man muss schon sagen, also ich gebe gerne zu, ich bin nicht der, der die Blizzard-Spiele ganz ausführlich gespielt hat. Ich habe jetzt Diablo 3, habe ich so ein bisschen auf der Switch gezockt, als es rauskam, eben später. Zu Diablo, also ich hab die Spiele nicht so intensiv gespielt, aber mir ist schon klar, dass Blizzard deutlich an Glanz verloren hat, ja. Es liegt auch, glaube ich, so ein bisschen daran, dass einige heiße Serien jetzt gar nicht mehr so heiß sind. Also du hast StarCraft angesprochen. Sie haben es ja irgendwie tatsächlich geschafft, mit StarCraft 2 sich komplett aus dem E-Sports-Bereich rauszuschießen. Das hat ja noch am Anfang war das noch nicht ganz klar, aber da spielt ja kein Schwein mehr im Profibereich.
Und das war halt riesengroß. In Südkorea war das ja riesengroß. Tausende von Zuschauern.
Und, Millionen. Und Korea oder über Asien insgesamt ist natürlich eben auch der Ort, wo E-Sports riesengroß ist. Also das war so ein Perfect Storm. Und keine Ahnung, wie sie es verbockt haben. Die Details überlasse ich jetzt anderen, die Spiele besser kennen. Aber es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und das will was heißen, weil die Leute spielen immer noch Counter-Strike 1.6, ja, teilweise. Also gut, in der Nische wird sich das noch halten. Aber es ist halt eine Nische geworden. Und die andere Sache ist, Diablo, also es ist ja weiterhin ein Hack'n'Slay. Und Hack'n'Slay ist jetzt auch nicht mehr der neue heiße Scheiß. Ne? Das ist ein Genre, was auch dabei ist, in eine Nische sich zurückzuziehen, sagen wir es mal so. Also es ist auf jeden Fall eine Serie wie Diablo bräuchte dringend eine Frischzellenkur und ein paar mutige Ansätze in einem neuen Teil. Und genau den vermissen wir hier. Also originelle Ansätze bei Blizzard und neue Produkte, das ist so ein bisschen Mangelware seit einigen Jahren.
Richtig, genau. Man muss sagen, Hearthstone war ein lustiges Spiel auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber halt dieses Ding, Blizzard war damals, ja, als wir noch jung und Spiele waren, war Blizzard halt die Firma. Da war Blizzard halt das Ding. Da wurden selbst wir als Journalisten irgendwie, du wurdest mit Blizzard-Dingen entweder bemustert oder nicht. So, du hast eine Musteranfrage gekriegt, die haben nicht mal drauf geantwortet, weil das war denen egal.
Ja.
Dann hast du irgendwann
so das Aldi der Videospielbranche.
Ja, es wurde
keine
gekauft.
Keine PR-Abteilung.
So. Nee, genau, richtig. Aber dann hatten sie eine PR-Abteilung. Dann hat man mal irgendwen von der PR zufällig auf der Gamescom getroffen und mal kennengelernt und dann war mal im Verteiler. Aber wie gesagt, Blizzard, das war halt so wie 2K quasi später. Hier GTA und so weiter, ja. Die haben das nicht nötig. Und Blizzard war auch mal so. Und die haben zu Recht waren sie so, weil sie halt mit Diablo einfach ein Spiel rausgebracht haben seinerzeit, was großartig, Diablo 2 und dann Warcraft 2, World of Warcraft, StarCraft, bam. Und dann haben sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie haben sie dann Innovation verschlafen, ich weiß es nicht. Woran hat es gelegen?
Woran hat es gelegen? Naja, also der ganz große Paukenschlag im negativen Sinne war ja Titan. Sie haben Ewigkeiten, jahrelang entwickelt an einem, ich sag mal, in Anführungszeichen Nachfolger von World of Warcraft, in Anführungszeichen, weil es wäre ja ein anderes Genre gewesen, es wäre ein Science-Fiction-MMO gewesen, aber ihnen war klar, dass eben WoW nicht ewig gut funktionieren wird und irgendwie natürlich die Userbase schwindet. Sie haben immer noch, glaube ich, mehrere Millionen aktive Spieler, die wirklich monatlich zahlen. Das ist unglaublich, eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Aber sie haben versucht, sozusagen das neue Bezahl-MMO aus der Taufe zu heben, haben da riesige Entwicklungen unternommen. Es sollte Titan heißen, das war der Codename. Und am Ende haben sie selber das gecancelt und sozusagen von diesen riesigen Plänen, die es gegeben hatte, haben sie sozusagen nur einen kleinen Teil, eine kleine Gameplay-Mechanik davon aus Titan ausgekoppelt Und daraus wurde dann Overwatch, wenn ich das im richtigen Kopf habe. Ne? Aber eben Overwatch hätte eingebettet werden sein sollen in ein viel größeres MMO, viel mehr drumherum und auch, ne, keine Ahnung, bist du im Weltraum unterwegs oder sonst was. Und das haben sie halt einfach nicht gestemmt. Und sie haben seitdem auch keine Alternative oder sowas geboten. Also ich finde, dazu kommt noch, dass nicht ungewöhnlich für Blizzard, weil das kam von Anfang an, eben auch wirklich große Namen da einfach weggegangen sind. Mike Morhaime ist, wenn ich ihn richtig ausspreche, ist auch schon nicht mehr da. Wie gesagt, das gab's schon immer. Bill Roper ist ja auch schon ganz früh gegangen und hat dann hier sein Hellgate London gemacht und so. Aber es zeigt, es ist eine Firma, die keine Talente halten kann lang genug, keine großen Namen jedenfalls. Ne? Überraschend viele Leute, die gehen. Und sozusagen die Lücke, die Titan gelassen hat, ist nicht wieder gefüllt. Und ich lasse mal dahingestellt, ob die füllen können in Zukunft. Es geht eher bergab.
Gute Frage. Also es wäre natürlich, ich meine, weil das Spannende ist halt so diese Parallelität von Blizzard zu Games Workshop, ehrlich gesagt. Ja, Blizzard hatte dann Warcraft, ja, was im Grunde ja ähnlich ist wie Warhammer. Fantasy, dann gab es StarCraft, was ja dann Science Fiction war, also wie Warhammer 40k, ja, und dann hatten sie World of Warcraft, im Grunde das Rollenspiel sozusagen zu Warcraft. Hätten sie vielleicht statt Titan World of StarCraft rausgemacht, wäre es vielleicht gar nicht so doof gewesen irgendwie und hätte vielleicht sogar funktioniert.
Ja, vielleicht aber sie hört haben jemand mich ja, zu.
Ja, richtig, IBAN und fürs Beraterhonorar schicke ich euch dann auch gerne rüber. Ja, gucken wir mal. Nee,
stattdessen hat Blizzard erst vor ein paar Monaten, glaube ich, wenn sie die Gerüchte bestätigt haben, es waren damals noch Gerüchte, machen die ihr großes Büro in der Nähe von Paris, in Versailles, machen die zu. Mhm. Also, ne, das sind auch immer Alarmglocken, wenn Personal abgebaut wird, wenn Standorte geschlossen werden. Und Paris war doch, glaube ich, für die sozusagen das Europa-HQ. Genau, soweit ich weiß. Also wie gesagt, damals noch Gerüchte. Ich meine, das hat sich auch bestätigt inzwischen. Bloomberg hatte das berichtet im Oktober. Also ja, mal gucken, wie es weitergeht. Allerdings gibt es ja auch manchmal so Leute, die sagen, oh ja, seit die nicht mehr unabhängig sind, ging's bergab mit Blizzard. Das ist natürlich totaler Unfug, weil Blizzard hat, ich habe mal nachgeguckt vor längerer Zeit, sie haben kein großes, erfolgreiches Produkt rausgebracht, als sie komplett unabhängig waren. Die haben immer jemandem gehört, also sozusagen, wenn es um die bedeutende Geschichte von Blizzard geht, auch als sie noch gar nicht so hießen. Sie waren immer irgendwie unter der Fuchtel eines großen Konzerns. Es ging ab und zu mal hin und her. Und jetzt natürlich Fusion mit Activision. Also daran kann es nicht unbedingt liegen, ne?
Nee, nicht unbedingt. Gucken wir, wohin die Reise weitergeht. Zu Diablo 4 gab es übrigens eine neue Ankündigung, nämlich eine neue Charakterklasse namens Jägerin, beziehungsweise Rogue, also Schurke. Mit Pfeil und Bogen und das dann so viel zu Diablo 4.
Immerhin.
Ja, gut.
Ja, wir und reden auch gerade von
unabhängig
Firmen,
sein.
Genau, eben, absolut. Und da muss man auch ein kleines Detail erwähnen. Momentan wird ja anscheinend aufgekauft am Spielemarkt, wer bei 3 nicht auf den Bäumen ist, ne?
Ja, gefühlt ja. Also da werden viele Firmen gekauft, was durchaus positive als auch negative Aspekte hat. Zum Beispiel ein sehr sympathischer Entwickler hier aus NRW wurde aktuell gekauft.
Ja, der liebe Dieter Scheller, liebe Grüße, von der Head Up Games gegründet und geleitet hat, wurde jetzt sozusagen mit seinen talentierten Mädels und Jungs übernommen von Thunderful Games, beziehungsweise der Thunderful Group, die dahinter steht. Wieder mal ein Unternehmen aus Schweden. Irgendein Spielemedium hat sich zu der Headline hinreißen lassen, irgendwie die deutsche Spielebranche wird von den Schweden aufgekauft. Also da gab es tatsächlich, ich glaube, diese MTG, diese Modern Times Group, die kommt ja auch aus Schweden, die hat ja auch kräftig zugeschlagen. Dann THQ Nordic hat ja hier auch ganz schön abgeräumt. Also irgendwie gehören wir alle Skandinavien, also jedenfalls die deutsche Spielebranche.
Ja, das ist, die machen das mit der Games-Branche wie mit der Möbelbranche halt einfach. Ja, die schaffen einen großen Multi und regieren dann die Welt tatsächlich. Ja, das wird halt dann da drunter gepackt irgendwie unter das Dach von Thunderful Games. Heißt jetzt aber nicht, also Head-Up Games gibt's weiterhin und da werden auch keine Stellen gekürzt, glaube ich irgendwie, und wird's weitergeben. Deswegen, das ist ja nicht verkehrt, wenn sowas passiert. Die Frage ist halt, was macht das dann mit so einer Branche, was macht das dann mit der deutschen Games-Branche, wenn halt solche Unternehmen dann unter das Dach von größeren ausländischen Unternehmen kommen. Das ist halt die Frage. Wird es negative Auswirkungen haben oder wird es gar keine Auswirkungen haben oder wird es positive Auswirkungen haben? Das ist, kann man schön spekulieren. Also denken wir mal zurück. Das ist ja nicht, also es ist jetzt nichts Neues, dass Unternehmen gekauft werden. Ja, erinnern wir uns an eine sympathische Firma aus Mülheim an der Ruhr namens Blue Byte, die Battle Isle und History Line zum Beispiel gemacht haben in der frühen Amiga- bzw. PC-Phase, die mittlerweile zu Ubisoft gehören.
Die Siedler
aber auch Genau, aber jetzt am neuen Siedler auch entspannt entwickeln können, offenbar. Es wurde vor 2 Jahren auf der Gamescom das erste Mal angekündigt. Seitdem ist es relativ ruhig darum. Also die bekommen da offenbar jetzt nicht den Druck von Ubisoft, so ey, das muss jetzt morgen fertig werden und ansonsten könnt ihr wieder, keine Ahnung. Also die können das offenbar in Ruhe, ohne Druck weiterentwickeln. Das heißt, so eine Übernahme heißt nicht zwangsläufig, das ist aber total doof, wenn der nicht mehr Indie ist.
Ja, das stimmt. Und dann muss man auch anerkennen, Ubisoft hat Blue Byte seinen eigenen Namen, ich glaube, Jahrzehnte gelassen. Er ist jetzt leider aktuell verschwunden, wenn ich das richtig verfolgt habe. Jetzt
im letzten Jahr, genau.
Gerade ganz frisch, genau. Sie bezeichnen das Studio jetzt einfach nur als Ubisoft Düsseldorf.
Ich meine, dass es jetzt Ubisoft Düsseldorf heißt. Also ist auf jeden Fall der Name Blue Byte jetzt verschwunden.
Ja. Genau, weil dann gibt es auch Ubisoft Mainz, ehemals Related Designs, und eben ganz frisch Ubisoft Berlin. Also da wird das dann so eingepfercht. Aber das ist schon, das muss man sagen, dass es überhaupt so lange einen eigenen Namen hatte. Das ist ungewöhnlich. Electronic Arts, wenn die irgendwie große Namen wie Westwood Studios übernommen haben, sofort platt gebügelt, zack, war der Name weg. Und dann hieß es irgendwie Electronic Arts sowieso. Also, du hast vollkommen recht, wenn man sozusagen einen guten Partner hat, oder Partner, in dem Fall ist es ja sozusagen eine nette Mutter, die dir viel Freiraum lässt, dann kann das eine gute Sache sein. Es kommt natürlich, ich habe den Michael Pachter neulich bei einem Event mal länger gesprochen in einem Interview, der hat zu solchen Übernahmen grundsätzlich gesagt, es ist für Gamer insofern etwas schlechter, weil eben es einfach weniger Player gibt. Ne? Es ist sozusagen die Großen werden immer größer und es konzentriert sich auf wenige Große. Und die haben natürlich ihre Release-Kalender und die stimmen die natürlich intern ab. Und Head-Up Games wird natürlich ihre Releases an die Releases der Mutter anpassen müssen. Das ist ja klar, man will sich ja nicht selber kannibalisieren. Und insofern, also es heißt nicht unbedingt, dass es weniger Spiele gibt, aber sozusagen dieser Rhythmus, wann die erscheinen, das wird sozusagen angepasst und da gibt es, in dem Sinne gibt es weniger Konkurrenz.
Das stimmt, das ist richtig. Wobei, ich sag mal, wenn du sowieso Entwickler warst, hast du ja sowieso auch immer auf die geguckt, was machen die anderen, wann bringen die was raus. So, ne? Ja. Das machst du natürlich auch so. Deswegen, das wird sich schon dann ein bisschen noch genauer werden und besser werden, aber das wird laufen. Übrigens, der Name Blue Byte ist tatsächlich nicht komplett verschwunden. Ich habe mal gerade ein bisschen gegoogelt parallel. Es heißt immer noch Ubisoft Blue Byte. Zwar heißen die Studios jetzt Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Berlin, Ubisoft Mainz, aber da steht zum Beispiel bei den Jobs, arbeiten bei Ubisoft Blue Byte. Also der Name ist nicht von der Bildfläche verschwunden.
I stand corrected. Wunderbar. Deswegen. Also das spricht ja dafür, dass Ubisoft eben eine ganz andere Art hat, mit solchen Übernahmen umzugehen und denen Freiraum zu lassen. Super. Ja.
Genau, richtig. Also der Name ist zumindest, steht da auf der Seite noch drin irgendwie. Vielleicht wird er nach und nach dann so Corporate Identity-mäßig so ein bisschen ausgeschwemmt, sag ich mal, aber er ist nicht tot. Also ist jetzt nicht so, dass so, jetzt heißen wir komplett anders. Aber zurück zu dem Ding, da werden sich die Release-Kalender abstimmen und natürlich wird man dann überlegen, wenn ich unter meinem Dach mehrere kleine Studios habe und das eine entwickelt jetzt halt ein Wild-West-Spiel und das andere entwickelt auch ein Wild-West-Spiel, würde ich dem anderen vielleicht auch sagen, ey, wollt ihr vielleicht statt einem Wild-West-Spiel nicht ein Samurai-Spiel machen? Sag ich jetzt mal, ne? Das könnte natürlich auch passieren, dass sich die Thematiken dann angleichen, beziehungsweise dass da halt so ein bisschen mehr Einfluss passiert. Auf der anderen Seite denke ich mal, das hat ja auch Chancen, Übernahmen.
Das stimmt, das hat es. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, was Ubisoft macht, was viele andere große Player auch tun, dass sie natürlich schauen, wo sind aktuell Produktionskapazitäten frei bei ihren verschiedenen Studios oder Satelliten, wie man das jetzt nennen möchte. Mhm. Und das kann eben auch bedeuten, dass Head Up Games in Zukunft eben mitentwickelt an Spielen, von eben jetzt der Thunderful Group, genau. Dass man einfach sagt, ja, das geben wir nach Düren und so. Also und auf einmal arbeitet man an Projekten, die viel größer sind als das, was man bisher vielleicht gemacht hat. Also Head Up Games hat viel Erfahrung, hat auch viele große Projekte gemacht, aber sie haben ja auch sehr viel portiert zum Beispiel, sind damit ja auch groß geworden. Ich beziehe das jetzt nicht auf diesen konkreten Fall, aber nehmen wir mal an, wenn, keine Ahnung, wenn Rockstar irgendwie ein neues Studio aufkauft, ja, zack, sitzt du auf einmal an einem GTA. Wenn auch nur vielleicht an einem ganz kleinen Teil und einem bestimmten Aspekt, aber du bist auf einmal mit dabei, ne? Ja, da hast du recht. Also das kann auch immer für dich als Entwickler in diesem Studio, was aufgekauft wird, kann ganz, ganz große Chancen bedeuten. Auch vielleicht, dass man wechseln kann innerhalb des Studionetzwerks, ne?
Eben. Und hättest du in unserer letzten Folge, wo wir spekuliert haben, wer kauft wen auf, einfach mal spekuliert, dass Thunderful Head Up kauft, irgendwie hättest du richtig gelegen. Weil, ja, ich glaube,
einmal.
Ja, Microsoft hat EA, glaube ich, noch nicht aufgekauft.
Nintendo auch noch nicht.
Richtig. Oder Microsoft, wie ich gestern in einer Folge einer ZDF-Sendung, war so ein alter Ausschnitt aus den 80ern irgendwie, wo es um die Diskussion zum Thema Breitbandausbau ging. Und da wurde der Typ von Microsoft tatsächlich als Chef von Microsoft vorgestellt.
Microsoft.
Das war sehr spannend auf jeden Fall. Aber da hieß auch Internet noch Datenautobahn. Das war
Ne?
Genau, aber Microsoft
Das sind die Leute, die gehen. Ja, absolut, noch nicht. Das sind aber die gleichen Leute, die gehen zum Bäcker und sagen, einmal Baguette, bitte.
Ja. Baguette.
Baguette.
So.
Ja. Wer ja eventuell eben weiterhin Übernahmekandidat ist, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal angedeutet, also CD Projekt, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nicht doch jetzt zugelangt wird. Der Aktienkurs ist weiterhin überraschend tief, gemessen daran, dass nun Cyberpunk 2077 sich, ich habe nachgeguckt, anscheinend doch sehr, sehr gut verkauft hat. Nicht ganz so gut, wie sie vielleicht erwartet hatten, aber sie haben eben zweistellig Millionen Stück verkauft. Und damit eben schon durch die Vorbestellungen, auch trotz der nachträglichen Absagen da oder eben Retouren, haben sie eben schon durch die Vorbestellungen die 200 Millionen plus X Entwicklungskosten plus Marketing wieder reingeholt. Also das ist nun nicht gerade ein Flop, sondern eben ein deutlicher Erfolg wohl. Und momentan ist die Aktie relativ im Keller. Sie sind immer noch eben sehr hoch bewertet. Aber wer sie kaufen wollte, jetzt wäre die Zeit. Also ich kann es mir auch vorstellen, dass dieses Jahr auch CD Projekt noch unter irgendein Schirmchen schlüpft. Es ist auf jeden Fall die Zeit der Übernahmen, ne? Ja. Also meine Freundin arbeitet ja bei Deck 13 und die sind auch eben vor nicht allzu langer Zeit von Focus übernommen worden, dem großen französischen Publisher. Und das in dem Fall, das war natürlich auch, glaube ich, für dieses Studio auch eine sehr positive Sache der Stadt.
Richtig. Müsste man da nicht Focus sagen?
Oh, naturellement. Excusez-moi. Naturellement.
Ubisoft heißt es ja auch eigentlich richtig. Ne? Ja, ist immer so eine Sache. Ja, aber ja, genau das. Und dann wird da gekauft.
Baguette.
super. Was war noch beim Bäcker, ja. Ja, aber sind denn dann Aktien von CD Projekt Red, ist das dann Buy and Hold oder ist das das andere? Ich habe nur diesen Begriff neulich gelernt, deswegen wollte ich mal kurz anwenden. Buy and Hold. Ja.
Put. Put. Ich kann nicht nur vom Golfen, was ich auch nicht tue. gute Frage. Also, es kann gut sein, dass die auch jetzt noch mit irgendwie so 55 Euro aktuell noch überbewertet sind. Man weiß es nicht. Es ist die Aktie, also sozusagen das Studio an sich, wenn man diese Marktkapitalisierung sich anguckt, also sozusagen alle den Wert aller ausgegebenen Aktien zusammenrechnet, ist es schon ein verdammt teures Studio. Also wenn man die jetzt noch kaufen würde, bei dem günstigen Preis, ich glaube, es würde immer noch deutlich über 7 Milliarden kosten oder so um den Dreh. Also das heißt, es wäre jetzt so viel wert, wie Bethesda Games wert war, als Microsoft sie gekauft haben, beziehungsweise eben versucht hat, sie zu kaufen. Das ist ja auch noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also der Hersteller von The Witcher und Cyberpunk und aber nicht viel mehr, also Gwent ist ja quasi so eine Auskopplung davon. Gut, ihnen gehört noch Good Old Games, ne, diese Plattform ist auch nicht ganz ohne. Aber letztlich, was Spiele betrifft, eben haben sie zwei große Serien jetzt aktuell. Die waren so viel wert oder sind aktuell so viel wert wie ganz Bethesda, die ja nun, ich weiß nicht, 5, 6, 7 große Serien hatten. Fallout und
Wolfenstein.
Doom, Wolfenstein und Dishonored, das ist noch eine der kleineren. Wir haben die großen noch vergessen, ne?
Skyrim?
Elder Scrolls, ganz genau, ja. Eben. Ne? Also, das ist noch auf dem Niveau. Also, das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. In dem Moment, wo sie jemand kaufen würde, würde die Aktie natürlich, so ist mein rudimentäres Verständnis, durch die Decke gehen. Ne? Das ist ja eigentlich immer so.
Genau, das wäre auch mein rudimentäres Verständnis. Aber ich habe damals beim Börsenspiel in der Schule halt schon völlig versagt einfach. Ich habe es nicht verstanden. Aber gut, du lebst ja auch in Frankfurt. Da ist man vielleicht börsenmäßig auch ein bisschen anders unterwegs. Ne? Da ist man ja, da kommt man ja täglich an dem Bullen und dem Bären vorbei und weiß Bescheid.
Absolut, absolut.
Apropos kaufen, ich würde vorschlagen, ist bei euch das Wetter auch so schön wie hier? Also Sonnenschein, ein bisschen kalt, ja, aber
schön.
Was hältst du davon, wenn wir uns
jetzt, überhaupt nicht kalt.
Ja. Dann was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach ein Eis kaufen jetzt?
Finde ich eine super Sache. Ich glaube,
wunderbar.
Gegenüber gibt es eine Eisdiele. Ich wäre dabei. Also Mainz ist Waldmeister. Was bist du?
Ja. Ich bin tatsächlich im Moment Pistazie.
Oh, interessant.
Ja, so ein Klitze-Pistazie tatsächlich. Gut, inspiriert auch von Terence Hill. Aber Pistazie und Schoko. Aber ich bin da auch sehr offen. Es gibt eigentlich keine Eissorte, die ich nicht mag. Aber welche Eissorte gibt es, die man nicht mag?
Absolut. Naja, gut, ich meine so Bratwurst oder, keine Ahnung,
Kartoffeln. Ja, fände ich aber mal ungarisch. Chips frisch ungarisch. Das wäre auch mal eine Sorte, die man sehr schön machen könnte. Ja. Gut, lass uns ein Eis holen irgendwie.
Das
holt ihr euch auch ein Eis. Ihr könnt jetzt schön in Gedenken an Peter Lustig. Ihr könnt jetzt abschalten. Ne?
Abschalten, so. Genau. So. Ne? Ja, finde ich auch. Macht's wir haben viel Kleinteiliges besprochen und freuen uns auf eure Kommentare, wenn ihr welche habt.
Ja, sehr gerne.
Die Karpaten. Begleitet uns auf diesem Ritt.
Ja, und auch Themenvorschläge. Ne? Wenn ihr sagt, ich glaube, wir haben schon mal irgendwo noch den Themenvorschlag C64-Folge. Haben wir auf dem Schirm.
Stimmt.
Werden wir bald machen. Aber schreibt uns da noch mehr rein, ne? Wenn ihr da Bock habt auf irgendwas, wenn ihr sagt, so, ey, erzählt uns doch mal irgendwie, welche, keine Ahnung, wie gut Andreas Garbe in, wie, was Andreas Garbes Bestzahl in Space Invaders ist, zum Beispiel.
Oder wie ich regelmäßig inzwischen von meinem 12-jährigen Sohn in Mario Kart geschlagen werde und keine Chance mehr habe. Ja, wie ich zum Beispiel auch bei FIFA 21 Rage quitte. Ja, weil er wieder irgendwie 8-0 gegen mich gewinnt. Obwohl wir beide als FC Bayern spielen.
Oder FC Bayern, ja. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Nee, FC Bayern ist super. Oder wie kriegt Andreas Garbe seinen Bart so in Form? Welches Bartwachs benutzt er für die VR-Brille? Und womit poliert er seinen Wagen? Das alles und mehr in der nächsten Folge Alt und Spiele.
So, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Tobi Wienke sagt:
Herzlich willkommen bei Alt und Spiele. So, wunderbar. Ihr Macht Lieben. Es gut. Bis bald.
Ciao. Wiedersehen. Ciao.